Jesus ist der einzige Weg. Bitte Apostelgeschichte Kapitel 2 aufschlagen. Apostelgeschichte 2. Wir machen heute dann weiter mit unserer Predigtreihe, Kurzpredigtreihe zum Thema Gemeinde. Und ich möchte etwas heute vorlesen, das ich Samstag letzte Woche von Peter bekommen habe. Übrigens, er hat damals auch Peter und Susi, haben beide geschrieben. Und ich habe mit Peter am Samstag letzte Woche, also jetzt nicht gestern, sondern vor einer Woche, auch länger telefonieren können. Und es war sehr schön, mit ihm zu plaudern. Und beide haben auch, wollte einfach ihre Dankbarkeit ausdrücken für alle, die für sie gebetet haben in den letzten paar Monaten. Die Radiation oder Strahltherapie dauerte jetzt 2 Monate lang. Und jetzt wird noch gewartet einige Wochen, bis dann die Ergebnisse klar sind. So, wir wollen das weiterhin beten, dass die Behandlung wirklich greift und wirkt und dass Peter und Susi bald dann wieder unter uns sein können. Aber heute ist ein besonderer Tag, vor allem für Peter und Susi und für gewisse Geschwister in Albanien. Die Gemeinde Jesu ist weltweit. Wir haben heute gebetet, dass die Obrigkeiten uns die Freiheit gewähren, die wir brauchen, damit wir weiter dem Herrn dienen können. Ich lese vor, was Peter und Susi geschrieben haben. Während den letzten Tagen hat mich etwas sehr beschäftigt und mit Freude erfüllt. Nächsten Sonntag, also das ist dann eigentlich heute, den 13. November, feiert die Gemeinde in Patos, Albanien, und mit ihr alle anderen Gemeinden, die aus der Radioarbeit entstanden sind, 30 Jahre Gemeindearbeit in Albanien. Du denkst, okay, 30 Jahre, was ist daran so interessant? Er schreibt weiter, Enver Hoxha hat Albanien, das ist ein Politiker, hat Albanien nach dem Zweiten Weltkrieg als ersten total atheistischen Staat erklärt. Alle Religionen und deren Ausübung war strengstens verboten. Nur über die Ätherwellen konnte Albanien mit dem Evangelium erreicht werden. Genau das ist, wofür wir beten, dass das nicht passiert hier in Österreich oder in Europa, dass die Freiheit gewährt wird. Damals, nach dem Zweiten Weltkrieg, zack, verboten. Ab 1968 wurden die ersten Radiobotschaften von England aus über Trans World Radio ausgestrahlt. Viele Jahre ohne Erfolg zu sehen. Keine Nachricht drang nach draußen. 1981 wurde die Arbeit nach Wien verlegt. Und während den nächsten 23 Jahren bis 2004 durfte ich, Peter, die technische Arbeit machen. Aufnehmen, zuschneiden, bearbeiten und verschicken. Angefangen haben wir mit Tonband, später wurde alles im Computer gemacht. Und übrigens, wirklich Hut ab, Peter, dass du mit Tonband das Ganze gemacht hast. Das war sicherlich eine Spielerei und nicht so leicht. Was mich besonders freut, ist, dass ein Radiooffizier geheim unter dem Kommunismus in der Armee regelmäßig die Botschaften zugehört hat. Er hat sich dann bekehrt und leitet heute die Gemeinde in Patos. Ist das nicht Grund zur Freude? Und die Antwort darauf ist, ja, Amen, Halleluja. Heute gibt es dann ein großes Feier da in Albanien, wegen der Gemeinde und wegen Gottes Gnade für die Geschwister da. Preis dem Herrn. Weißt du, Gott wirkt und oft sehen wir gar nicht, wie er wirkt, bis Jahre später. Stellt euch vor, was wäre mit Albanien passiert und mit diesen Gemeinden passiert, hätten die Leute in den 70er Jahren gesagt, da passiert nichts, da kommt nichts durch, wir kriegen keine Rückmeldungen, wir hören auf. Und gerade da, wo zugehört wird, ein zukünftiger Leiter in der Gemeinde. Wenn man nicht weiß, was passiert, dann macht man trotzdem weiter, weil es gibt einer, der weiß genau, was passiert. Und das ist unser Vorrecht, auf ihn zu schauen und ihm zur Ehre alles zu tun, was wir tun. Wir wollen heute die Merkmale und Anfechtungen der Urgemeinde betrachten. Wir haben letzte Woche betrachtet, wie die Gemeinde entstanden ist. Ein Segen, ein Wunder Gottes. Der Geist Gottes wurde ausgegossen er war jetzt auf einmal nicht einfach vorhanden in der Erde, wie er immer war. Er ist allmächtig und allgegenwärtig. Er ist Gott, der dritte Person der Gottheit. Gott, der Heilige Geist. Jetzt aber, wie Jesus versprochen hat, ist er in jeden einzelnen Gläubigen. Die Feuerzungen, die gekommen sind, ruhten über die Köpfe von jedem Einzelnen. Es war nicht eine große Feuersäule, die vor der ganzen großen Gemeinde vorgegangen ist, sondern kleine auf jeden Einzelnen über den Kopf. Der Geist Gottes leitet jeden Einzelnen persönlich, weil er inwohnend ist, ab der Neugeburt, ab der Bekehrung. Das ist eine wunderbare Realität, eine Verheißung. Es gibt verschiedene Worte in der Schrift dafür. Wir werden versiegelt. Wir werden durch den Heiligen Geist in das Leib Jesu hineingetauft. Er ist unser Unterpfand oder Anzahlung für die Herrlichkeit, die der Herr uns versprochen hat. Wunderbare Bilder, die der Herr uns gibt. Das fing damals zu Pfingsten an. Und heute, wie alt ist die Gemeinde? Jetzt ganz genau, ich kann dir jetzt nicht genau den Tag sagen, wann Pfingsten stattgefunden hat. Es gibt diverse Ideen. Aber wir können natürlich sagen, circa 2000 Jahre alt. Ein bisschen weniger wahrscheinlich. 2000 Jahre lang Gemeinde. Was ist mit der Gemeinde passiert? Wir wollen schauen und sehen, dass wie die Gemeinde damals, das, was die Gemeinde damals erlebt hat, ist eigentlich genau das, was die Gemeinde durch die zwei Jahrtausende durch weiter erlebt hat. Wir erleben heute nichts Neues. Es wird anders gemacht. Damals, wie ich gesagt habe, gab es auch andere Technologien. Meine Eltern hatten keine Computer. Peter hatte auch am Anfang keine Computer. Jetzt haben wir alle Computer. Wir haben PowerPoint, wir haben Livestream, wir haben alle diese Dinge. Hat Petrus nicht gehabt. Aber unser Inhalt, die Botschaft, ist gleich. Jesus hat sich nicht verändert. Jesus sitzt zu Rechten des Vaters. Jesus liebt dich ganz genau so viel, wie er Lydia geliebt hat und liebt immer noch. Übrigens, Lydia ist beim Herrn. Lydia ist beim Herrn. Die Frau, die in Philippi das erste, sage ich mal, europäische Bekehrung war, eine Frau in Philippi, Mazedonien. Und du sagst, wow, ja, die muss ja aber besonders gewesen sein. Ja, absolut, genau wie du. Sie hatte auch eine Aufgabe, genau wie du. Sie wurde vom Herrn geliebt, genau wie du. Auch allen anderen, die zum Glauben gekommen sind. Und der Herr sucht dich. Er will, dass du ein Teil seiner Gemeinde bist. Und wenn du schon Teil seiner Gemeinde bist, du kennst den Herrn Jesus, er sagt zu dir, du darfst mit mir dienen, du darfst Teil meines Leibes sein, ich habe eine Aufgabe für dich, das in der Ewigkeit zählt, das für die Ewigkeit Bedeutung hat. Und das ist keine Kleinigkeit. Lesen wir als erstes, was damals passiert ist. Wir fangen an mit Vers 37 in Apostelgeschichte Kapitel 2. Und lesen dann bis Vers 47 am Ende des Kapitels. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Okay, Petrus hat verkündigt, er hat gesagt, ihr habt Christus gekreuzigt, der Gesalbte, den Messias, habt ihr umgebracht, aber er ist auferstanden, er lebt, genau wie die Schrift das sagt. Alles ist da passiert, wie Gott das eigentlich geplant hat. Und sein Plan wurde nicht entgleist. Sie hörten, sie waren aber schuldig. Übrigens damit, wie wir letzte Woche gesagt haben, da fängt es an. Solange jemand nicht versteht, dass wir vor Gott, jeder einzelne von uns, schuldig ist. Heute wird das Wort als ein schlechtes Wort. Du darfst nicht über Schuld und Scham und so reden. Du, das ist einfach Realität. Jeder, der ehrlich ist, sagt, ja, eigentlich bin ich schuldig vor Gott. Wenn du das nicht erkennst, wenn du nicht darüber nachdenkst, wie kann ich mit einem Schuld vor Gott eigentlich fertig werden, wie kann ich das in Ordnung bringen, dann gibt es keinen Weg hin zu Christus. Und Christus will, dass wir mit Realitäten, mit der Wahrheit umgehen. Wie steht es zwischen mir und Gott? Ich kann nicht sagen, ich bin heilig, ich bin perfekt und gerecht, wie Gott ist. Und das ist unser Maßstab. Nicht unser Nachbar. Also das wiederholen wir immer wieder in der Gemeinde. Das ist so wichtig. Unser Maßstab, um vor Gott bestehen zu können, ist Gott selbst. Seine Heiligkeit. Und wenn du dich mit Gott vergleichst, dann kommst du zu dem gleichen Schluss, die hier gekommen ist. Es drang ihnen ins Herz. Wir sind schuldig vor Gott. Wir haben den Messias umgebracht. Unsere Schuld, unsere Sünden haben eigentlich diese Sache verursacht. Sie sagten und sprachen zu Petrus und zu den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Okay, was ist meine Verantwortung? Anhand von dem, was jetzt wahr ist, der Realität. Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, also kehrt um. Gebt zu, dass ihr sündig seid. Gebt zu, dass ihr Vergebung braucht. Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Manche schauen diese Vers an und sagen: Wo ist Glaube drin? Naja, Glaube ist mit Buße 1:1 verbunden. Das ist wie eine Münze. Du tust kein Buße, ohne zu glauben, dass du Buße tun musst. Ohne zu glauben, warum du Buße tun musst. Und dann sagt man: Okay, ist die Taufe jetzt notwendig für die Errettung? Nein, es ist nicht eine errettende Taufe, aber wie Paulus sagt in Römerbrief: Mit dem Mund bekennt man, mit dem Herzen glaubt man, aber mit dem Mund bekennt man, dass Jesus ist. Und bei der Taufe, was tust du? Du bekennst öffentlich, Jesus ist der Herr und nicht nur einfach der Herr, er ist mein Herr. Ich glaube an Jesus. Ich habe Buße getan. Ich folge Jesus nach. Er ist mein Herr. Das ist was Tolles. Persönliches Bekenntnis für den Herrn. Und genau das ist, was Petrus sagt. Gebt euer Herz, euer Glauben, gebt euer Leben den Herrn Jesus Christus voll und ganz hin. Und übrigens, liebe Geschwister, einen größeren Segen gibt es nicht. Nichts Größeres gibt es in der Welt, als dass jemand genau das tut aus Glauben. Boah, folgt den Schöpfer im Glauben nach. Das ist eine herrliche Sache. Wir lesen weiter. Da sagt er dann weiter, tut Buße, da wird ihr euch die Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn, Vers 8, 39, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unseren Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Sehr wie eine Zeitung lesen wir das heute. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht, aus diesem verkehrten Zeitgeist, aus dieser verkehrten Richtung der Welt. Es ist nicht der Weg des Herrn. Kehr um, folgt Jesus nach. Vers 41. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Du merkst, Gott hat das wunderbar vorbereitet. Aber schau, was da steht. Die bereitwillig sein Wort annahmen. Okay, da sehen wir wieder deine Entscheidung, deinen Willen. Das Wort, Gott spricht mit dir durch sein Wort, durch die Bibel. Er sagt dir alles, was du hören sollst, was du brauchst. Und jetzt musst du, und ich darf ein anderes Wort verwenden, jetzt darfst du eine Entscheidung treffen. Gott sucht dich. Und Gott sagt: Kehr um, glaub an Jesus, ich möchte dein Herr sein, ich möchte dich retten. Was tust du? Bist du bereitwillig? Nimmst du das an? Folgst du Jesus nach? Und da steht dann eben, dass die bereitwillig waren, haben sich taufen gelassen. 3000 Menschen sind zur Gemeinde damals hinzugefügt worden. Vers 42, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das war eigentlich, womit sie sich beschäftigt haben. Man könnte sagen, das sind die grundlegenden Sachen einer Gemeinde. Das, was das Minimalste sein darf, das in einer Gemeinde vorhanden ist. Vers 43, und es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Amen. Wunderbare Sache. Circa 2000 Jahre her ist das, was hier passiert ist, das ist kein Sage, das ist kein Mythos, das ist keine Legende, das ist Zeitgeschichte. Das ist ein Ereignis, das tatsächlich vorgefallen ist in der Vergangenheit. Das ist in Jerusalem passiert. Also du kannst heute nach Jerusalem gehen. Das ist etwas, das tatsächlich die Wahrheit ist. Wir wollen heute diese Stelle betrachten und noch diverse andere Stellen und die Frage angehen. Was sind die Merkmale der Urgemeinde? Was sind auch die Anfechtungen, die die Gemeinde damals erlebt haben? Wozu brauchen wir solche Themen, solche Sachen, solche Predigten? Ich habe das versucht so zu formulieren heute. Da die Gemeinde ein geistliches Lebewesen ist, und das ist auch so, oder? Das haben wir letzte Woche gesehen. Es ist nicht rein eine Organisation, es ist nicht nur ein Haus oder ein Kathedral oder sowas. Es ist ein Organismus. Es ist etwas, das der Herr in unser Herzen tut, Menschen zu sich selbst, also zu ihnen eigentlich zusammenbringt. Das ist grundsätzlich die Grundlage oder Kern einer Gemeinde, der Gemeinde an sich. Wir unterschätzen unseren persönlichen Beitrag zu ihrer Gesundheit und Wirkung. Du tust gar nichts, um errettet zu werden. Du nimmst die Errettung einfach an. Es ist ein Geschenk Gottes. Jesus, als er am Kreuz war, was hat er herausgerufen? Es ist vollbracht. Er hat nicht gesagt, es ist begonnen. Und ich hoffe, irgendjemand schließt es irgendwann mal ab. Nein, er sagte, es ist vollbracht. Alles erledigt für die Rettung dieser Welt. Jeder darf das annehmen. Es ist erledigt. Nimm das an. Trink von diesem lebendigen Wasser. Und das ist die Tatsache. Das ist, wie Errettung stattfindet. Du nimmst das im Glauben an. Man kapituliert vor Christus. Im Herzen gibt man vor Gott ehrlich zu. Ich bin Sünder. Ich bin verdammt in meiner Sünde. Ich brauche Errettung. Vergib mir, Herr. Vergib mir meine Sünden, reinige du mein Herz, ich möchte dir nachfolgen mit meinem ganzen Leben. Ich glaube an Jesus Christus. Und der Herr Jesus sagt, wenn du in deinem Herzen das tust, wenn in deinem Herzen das vorkommt, ich bleib treu, bleib meinem Wort treu. Jeder, der zu mir ruft und anruft, wird errettet werden. Es gibt keinen Einzigen, der in der Sünden mehr ertrinkt und Jesus anruft und sagt, Jesus, rette mich. Und Jesus schaut ihn an und sagt, dich nicht, tut mir leid. Du quälst mir nicht. Niemand. Jesus ist so ein Gnädiger. Jeder, der sagt, rette mich, Jesus sagt, natürlich, deswegen bin ich für dich gestorben. Ja. So, die Menschen, die an ihn glauben, werden gerettet, Punkt. Du musst aber nichts tun, du musst nur das annehmen. So wie jemand, der ertrinkt, kann nicht sagen, ich habe mich selbst errettet. Nein, ich habe einfach die Errettung, die mir angeboten ist, wahrgenommen. Wenn der nicht da gewesen wäre, der Schiff oder Hubschrauber oder was auch immer, mitten im Ozean, wäre ich verloren. Ich hätte nichts tun können, um mein Leben zu retten. Habe einfach die Hilfe angenommen, die Errettung. Das tust du durch Glauben. Aber dann denkt man, okay, da ich durch Glauben errettet bin, ist die Gemeinde genauso. Ich bleibe einfach da und habe keine Verantwortung. Und denke nicht, dass ich da einen richtigen, wichtigen Beitrag habe. Ist falsch. Ist ganz falsch. Die Gemeinde wird bestehen, ob du treu bist oder nicht. Aber jede einzelne Ortsgemeinde, jede Versammlung der Christen vor Ort, in einem Bereich, wird entweder stärker oder schwächer, je nachdem, wie die Glieder der Gemeinde mit Jesus umgehen. Mit Jesus wandeln. Die allgemeine, universelle Gemeinde kann niemanden zerstören. Also die Hölle kann nichts gegen die Gemeinde Jesu tun. Aber die Ortsgemeinden können sehr wohl untergehen. Wir wollen das heute anschauen und biblisch begründen und dann dadurch selbst ermutigt werden. Nicht, dass wir Angst kriegen oder so, sondern dass wir erkennen, was für ein wunderbares Vorrecht wir haben in der Sache des Herrn, aktiv mitzuarbeiten. Wir haben eine wichtige Rolle. Eine Frage möchte ich aber stellen. Und jetzt denk darüber nach. Okay? Sei jetzt mal ehrlich. Wir alle. Denk nicht, okay, ich mache alles richtig. Also jeder von uns kann lernen. Keiner von uns macht alles richtig. Aber stellen wir diese Frage nach. Wie würde die Gemeinde Jesu heute aussehen? Wie würde die Ortsgemeinde, machen wir es ganz, ganz konkret, wie wäre diese Gemeinde hier? Wie wäre unsere Gemeinde? Würden alle Gläubigen mit ihr so umgehen wie du? Macht das Sinn? Warum stelle ich diese Frage? So oft denken wir, naja, ich bin nicht so wichtig. Andere werden das schon machen. Die Gemeinde wird eh schon bleiben. Die Gemeinde wird schon vorwärts gehen. Aber ich schaffe es jetzt gerade nicht. Ich kann meinen Teil nicht tun. Andere werden das machen. Ich verstehe diese Denkweise. Und in gewissermaßen ist das auch oft zwangsläufig der Fall. Es gibt auch heute Geschwister, die zu Hause sind, weil sie krank sind. Jetzt, das ist aber nicht, sie sind nicht da, weil sie es nicht wollen. Sie sind da, weil sie die Geschwister lieben. Und weil sie die Geschwister nicht anstecken wollen. Oder weil sie so schwach sind, dass sie es nicht schaffen. Und das ist natürlich auch ganz in Ordnung. Die Geschwister wollen wir unterstützen, wollen wir stärken, wir beten. Aber wenn es einfach Gemütlichkeit oder weil es einfacher ist, oder wie ich habe mit einem heute gesprochen, weil es heute so ein Tag ist, wo man einfach gerne im Bett bleiben würde. Weißt du, es ist einfach angenehm. Es ist so ein bisschen kälter, ein bisschen feucht draußen und ja, ich hole mir einen Kaffee und sitze mich gemütlich da vor dem Fernseher. Wir haben Livestream. Also und verstehe mich nicht falsch, wenn es nicht anders geht, dann freuen wir uns auch. Aber der Punkt ist, was würde mit unserer Versammlung passieren? Was würde mit der Gemeinde allgemein passieren? Würden an einem Sonntag alle Geschwister sagen, na, heute will ich nicht hin, heute geht's nicht, ich bleibe zu Hause und schaue mir im Livestream an. Inklusive der Pastor. Kennt ihr diesen Witz? Mama, ich will nicht heute in der Gemeinde gehen. Die Leute sind so gemein und es ist so unangenehm dort und ich muss da so viel machen. Mama sagt, Söhnchen, du musst aber hingehen, du bist Pastor. Weißt du, wir können uns das vorstellen, aber denkt nicht, nur der Pastor, nur die Männer, die leiten, nur die Musiker, die spielen, nur die sind die Wichtigen. Was wären wir als Gemeinde? Würden alle sagen, ich mache nur das Minimalste. Ich gebe nicht wirklich viel. Ich gebe nicht mein Leben hin für den Herrn. Natürlich, die Antwort darauf ist, es würde uns als Gemeinde massivst schaden. Wir würden nicht vorwärts kommen für den Herrn. Jeder einzelne Glied ist wie ein Leib. Was passiert mit deinem Leib, wenn dein kleiner Finger anfängt, weh zu tun oder nicht zu funktionieren? Auf einmal bleibt er einfach so die ganze Zeit. Du hättest da richtige Probleme. So, das kann ich mal in meinem Kopf, Hand in der Hosentasche gut reinkriegen oder versuche was rauszuholen, mein Finger macht nicht mit. Das ist das Bild, das der Herr verwendet für seine Gemeinde. Wir alle spielen eine wichtige Rolle. Die Schlüssel zur geistlichen Wirkung der Gemeinde ist das geistliche Herz und der treue Lebenswandel jedes Gemeindeglieds. Das heißt, dich und mich. Okay? Jeder einzelne von uns. Das ist die Wahrheit. Du und ich haben ein Vorrecht, haben eine wunderbare Möglichkeit. Die Gemeinde des Herrn, das Leib Jesu auf Erden, wenn du Jesus kennst, zu dienen und zu stärken. Und das ist einfach, weil du mit dem Herrn wandelst. So, als erstes wollen wir die wunderbaren Merkmale der Urgemeinde betrachten. Und merken, wie die Geschwister auch damals geistlich waren, wie sie eigentlich auch bereit waren, dem Herrn mit alles, was sie hatten, nachzufolgen. Okay, die Merkmale oder Schwerpunkte und Tätigkeiten der Urgemeinde. Wie du hier siehst in Vers 42, da steht, nachdem 3000 zum Glauben gekommen sind, in Apostelgeschichte 2, und sie blieben beständig in der Lehre der Aposteln. Und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das Wort blieben beständig ist etwas, das ich glaube, wir alle gut verstehen. Elberfelder Übersetzung hat das Wort verwendet, verharrten. Also das heißt, sie gaben nicht auf, sie blieben dabei, sie haben es nicht aufgegeben. Ein dauerhaftes, kontinuierliches Dasein. Okay? Es hört nicht auf. Sie blieben dabei. Welche Prioritäten hatte die Urgemeinde? Und liebe Geschwister, sind die gleichen. Wir haben es gelesen. Sie hatten die Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Gestern hatten wir Männer Gebetsfrühstück. Es drehte sich nicht um Gebet, also um Frühstück, sondern um Gebet. Wir waren da, es war schön, um 7 Uhr. Wir haben gebetet, länger als eine Stunde. Gemeinschaft war wirklich schön und süß. Und das Essen war auch gut danach. Aber es drehte sich eigentlich um diese Gebetszeit. Und das ist keine Nebensache. Sie blieben beständig in allen diesen Dingen. Lehre der Apostel. Was haben die Apostel gelehrt? Diese Dinge kannst du leicht herausfinden. Was war die Lehre der Apostel? Das hast du gleich da. Okay? Wir müssen da jetzt nicht nachfragen. Was war diese Lehre? Das ist, was der Geist Gottes uns durch das Neue Testament gegeben hat. Wir haben laut Petrus alles jetzt, was wir brauchen, um ein gottgefälliges Leben zu führen. Du kannst genau diese Lehre auch herausfinden. Deswegen ist es wichtig, dass eine Gemeinde bibelorientiert ist, nicht orientiert an die ganze Zeitgeistströmungen oder an was ist gerade neu in der Philosophie oder was sagen irgendwelche große Theologen, die Bibel gar nicht glauben und philosophieren über alle diese Dinge. Die Bibel ist ein Buch, das man normal zu lesen hat und vernünftig mit Grammatik, Geschichte, Kultur auszulegen hat. Das ist ganz normal. Die Bibel ist die Lehre der Apostel, das Neue Testament. Genau das haben sie auch damals in diese Sache verharrt, geblieben. Sie haben mehr und mehr gefragt, wie war das damals? Manchmal denke ich, das wäre schön. Obwohl ich weiß, eigentlich habe ich alles, was ich brauche. Aber in meinem Fleisch wahrscheinlich denke ich, das wäre so schön, mit Petrus zu reden und zu sagen, du Petrus, sag mal ehrlich, wie war es damals am Wasser? So wirklich. Was hast du dir gedacht? Hast du verstanden, was du gerade machst da? Wieso hast du die Wellen angeschaut, statt Jesus? Wieso wurdest du so ängstlich? Was hätte er mir gesagt? Wahrscheinlich hätte er gesagt, was denn? Das ist ja keine Ahnung, wie hoch die Wellen waren, wie stark der Wind war. Du hättest wahrscheinlich gar nicht aus dem Boot ausgestiegen. Wärst nicht ausgestiegen. Gar nicht. Manchmal denken wir, wir brauchen mehr. Diese persönlichen Dinge sind und wären natürlich interessant. Aber überlegen wir uns, wenn ich mit Petrus so hätte jetzt reden könnte, würde mir dadurch irgendwas Neues offenbart, das ich nicht schon weiß aus dem Wort, dass ich Jesus vertrauen darf, dass er stärker ist als die ganze Stürme des Lebens. Und dass ich nicht auf die Wellen und den Wind schauen darf, wenn es stürmt um mich herum, sondern immer meinen Blick auf Jesus richten soll. Würde ein Gespräch mit Petrus das irgendwie mehr ausbauen? Die Antwort ist natürlich nein, ich habe schon alles, was ich brauche. Und mein Problem ist das gleiche Problem, das der Petrus immer wieder hatte und die Jünger, das Kleinglauben mich verhindert, den Herrn in seiner vollen Herrlichkeit zu sehen. Sie hatten die Lehre der Apostel, sie hatten Gemeinschaft. Kein Nebenpunkt. Es ist gar nicht Gottes Plan, dass Menschen zum Glauben kommen und dann als Einzelgänger durch diese Welt gehen. Es ist nicht Gottes Plan. Es ist Gottes Plan, dass man Gemeinschaft hat. Wir haben etwas Gemeinsames, das ist, worauf unsere Gemeinschaft ruht. Was ist es, das wir gemeinsam haben? Jesus und die Lehre der Apostel. Sie haben diese Gemeinschaft gehabt, dadurch haben sie einander ermutigen und stärken können. Genau wie wir das auch heute machen. Gemeinschaft ist nicht nebensächlich. Es ist einer der Hauptgründe, warum wir uns versammeln. Wir brauchen das. Wir sollen Beziehungen aufbauen. Brotbrechen ist dann eben Mahl des Herrn. Sie haben sich ständig daran erinnert, was Jesus getan hat. Wir als Gemeinde haben uns entschieden, schon ganz am Anfang, wir werden das grundsätzlich jeden Sonntag tun. Weil es soll und darf jeden Sonntag eine Erinnerung für uns sein. Uns dazu auffordern, uns selbst zu prüfen, weil der Herr Jesus das eingeführt hat. Brotbrechen und eben Gebet. Wie wir auch heute gemeinsam gebetet haben, wie wir dann auch unter der Woche so beten. Diese Dinge sind wichtig. Das war und ist die Grundlage der Gemeinde. Das sind dann sozusagen die, die Basics, die Sachen, die man als Grundlage machen darf. So wie wenn du ein Fußballspiel bist, wenn wir zurück zu diesem Fußball-Beispiel gehen, das wir letzte Woche verwendet haben. Wie gut ist eine Fußballmannschaft, die den Ball nicht eben passen kann? Das ist, wenn es den Ball von einem zum nächsten nicht hinkriegt. Da steht der eine Fußballspieler und der andere spielt da und dieser tut den Ball in der Richtung einfach schießen und sagt, hol den! Sagt, ich bin aber hier! Weißt du was? Das wird nicht funktionieren. Was, wenn er gar nicht schießen kann? Wo ist der Tor? So, keine Ahnung. Irgendwo schießen. Passt schon. Weißt du, es gibt grundlegende Dinge. Was, wenn da gar keine Kondition gibt? So wie ich eigentlich jetzt habe. Also, was würde ich schaffen an einem Fußballfeld? Gerade ein Herzinfarkt. Aber ein Tor schießen würde ich wahrscheinlich überhaupt nicht annähernd erreichen. Einfach, weil meine Kondition fehlt. Alle diese Dinge sind grundlegende Sachen. In einer Gemeinde, wo die Lehre der Apostel fehlt, oder wo Gemeinschaft vernachlässigt wird, oder Brotbrechen nicht vorhanden ist, oder wo Gebete vernachlässigt werden, da kann diese Gemeinde nicht wirklich gut funktionieren. Es wird keine positive Auswirkungen haben. Aber wo diese Dinge gewissenhaft vorkommen, da hat es eine Wirkung in der Gesellschaft. Damals und auch heute. Furcht kam über alle Seelen, steht da in der Schrift. Die Gläubigen waren beisammen, hatten alle Dinge gemeinsam. Sie waren selbstlos. Damals haben sie sogar alles verkauft und haben das in einem einzigen Topf reingegeben und alle haben daraus gelebt. Das ist jetzt keine Vorschrift. Das ist nicht, dass der Herr in dieser Stelle sagt, so müssen alle Gemeinden sein. Weil wenn das so wäre, ist uns natürlich klar, würde der Paulus uns auch in 1. Timotheusbrief oder in 2. Timotheusbrief oder in Titus, wo die Gemeinde selbst angesprochen ist, wie man in der Gemeinde zu leben hat und wie das funktionieren soll, da hätte der Paulus das auch klar und deutlich erklärt und vorgeschrieben. Das müsst ihr tun. Aber es ist nicht so. Das war eine spontane Auswirkung. Sie wollten nicht ihre eigenen Sachen haben. Und wenn wir ehrlich sind, heute soll es eigentlich auch sein, dass wir unser Gut und Habe, unser Geld und Einkommen, was auch immer das ist, nicht als unser Eigentum betrachten, sondern als, dass wir Haushalter sind. Was in unserem Leben gehört mir? Was gehört Gott? Eigentlich gehöre ich Gott und alles, was ich habe, gehört Gott. Alles, was ich habe, ist ein Werkzeug. Und ja, ich darf das nutzen, um Dinge zu kaufen, die ich brauche. Oder auch, um mir eine Freude zu machen für meine Frau oder Kinder. Oder einen tollen Urlaub zu haben. Das ist keine Sünde. Aber tue ich das, weil ich versuche, irgendwelche weltliche Standards zu erreichen? Oder tue ich das, weil ich weiß, meine Familie braucht das? Dadurch kann ich auch meine Familie dienen. So wird meine Familie gestärkt. Das sind Werkzeuge im Hand Gottes. Das sind Dinge, die wir alle selbst überlegen dürfen. Der Punkt ist, betrachte ich mein Geld als mein Geld, das Geld, das ich habe, als mein Geld, oder als bin ich ein Haushalter von dem, was Gott mir gegeben hat? Damals haben sie alles verkauft und haben das einfach der gesamten Gemeinde zur Verfügung gestellt. Es gab Freude unter den Gläubigen, es gab Einheit unter den Gläubigen, es gab Lob für Gott. Sie waren angesehen bei dem ganzen Volk. Sie waren nicht richtig ärgerliche Leute, die Probleme gemacht haben, sondern freudige Einheit untereinander waren sie in Israel. Eine wunderbare Gemeinde. Man könnte denken, okay, das ist ja alles wunderbar. Was ist dann passiert? Ja, da kommen wir noch dazu. Bevor wir das tun aber, darf ich euch ganz kurz nebenbei etwas erwähnen. Es steht in Vers 42 diese Grundeigenschaften, diese Merkmale. Und dann kommt in Vers 43, es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Merkt ihr, dass die Wunder und Zeichen nicht in der Liste drin sind, die Grundlage der Gemeinde waren? Sondern einfach eine damalige Erklärung ist, für was damals passiert ist. So eine Art, ein Bericht. Aber es gehört nicht zu den Grundmerkmalen der Urgemeinde, sondern es passierte so damals. Wir sehen wieder hier ein Beispiel und ein Beleg dafür, dass die Sachen, die langfristig bleiben, sind, Vers 42. Aposteln gibt es nicht mehr. Alle diese Wunder und Zeichen waren für die Gründung der Gemeinde wichtig. Aber heute haben wir das Neue Testament. Wir brauchen das nicht mehr. Wir haben aber immer noch Vers 42. Das ist so nebenbei. Okay? Dürfen wir nicht übersehen, auch in solchen Stellen. Das ist nicht nebensächlich. Wenn Wunder und Zeichen so wichtig wären, dass in allen Gemeinden das vorhanden sein müsste, dann müsste das in Vers 42 dabei sein. Dass diese Sache, das ist, worin sie beständig blieben. Aber das ist nicht der Fall. Das kommt erst in Vers 43 dazu. So, sie haben viel Zeichen und Wunder getan, aber das hat dazu gedient, dass der Gemeinde gegründet und befestigt und bewiesen wurde. Heute hört man immer wieder diese Aussage, Lehre trennt, Liebe vereint. Die sagen, reden wir nicht über Lehre, reden wir nicht über die Wahrheit. Einfach reden wir über Jesus. Wie stellst du dir Jesus vor? Glaubst du auch an Jesus? Oh, du glaubst an Jesus, ich glaube an Jesus, das ist genug. Warte mal, wer ist Jesus? Welchen Jesus? Glaubst du an einen Jesus, der alles vollbracht hat, oder an einen Jesus, der das nur begonnen hat? Und brauchte dann die Unterstützung von Maria und den Aposteln und den Heiligen? Welchen Jesus hast du da eigentlich? Ist es ein biblischer Jesus oder ein traditioneller, religiöser Jesus, das von irgendwelchen Kirchenväter oder irgendwelche Päpste oder irgendwelche andere religiöse Figuren umgeändert wurde und nimmermehr der Ein und Alles ist, der alles vollbracht hat. Lehre ist nicht nebensächlich. Lehre ist das, was unser Fundament ausmacht, das, was wir gemeinsam haben. Wenn wir diese Lehre nicht gemeinsam haben, gibt es keinen Grund, keine Grundlage für Gemeinschaft, weil wir dies nicht gemeinsam haben. So Lehre vereint, nicht trennt. Es vereint in Jesus, weil dann wissen wir ganz genau, wer Jesus tatsächlich ist. Damals blieben sie beständig in diese Dinge und sie waren auch standhaft. Sie haben nicht aufgegeben. Sie blieben den Herrn treu. Und dann überlegen wir, wenn du Kapitel 3 weiterliest, wir werden jetzt nicht das Ganze lesen, was passierte gleich am Anfang? Sie wurden auch von den Juden eigentlich angegriffen. Warum redet ihr in diesem Namen? Haben die Aposteln, hat die Urgemeinde die Botschaft damals verändert, damit sie nicht so schlecht behandelt werden? Die Antwort ist nein, sie blieben beständig. Sie haben die Botschaft nicht verändert, obwohl sie verfolgt wurden. Ganz im Gegenteil, sie freuten sich. Sie beteten und freuten sich, dass sie für den Namen des Herrn eben leiden durfte, so wie der Herr für sie gelitten hat. Und sie hörten nicht auf, ihre Prioritäten umzusetzen, obwohl sie verfolgt wurden. Was wurden denen gesagt? Ihr dürft nicht mehr in diesem Namen reden. Was hat Paulus dann gesagt? Ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie gaben nicht auf. Du kannst das alles lesen in den ersten Kapiteln in Apostelgeschichte. Lies das mal zu Hause durch. Und sie blieben beständig in diesen Prioritäten zusammen. Also die waren, haben nicht aufgegeben, das zu tun. Liebe Geschwister, Gemeinden, die so auch bleiben, bestehen auch sehr lange und wirken auch lange. Vielleicht sind sie nicht riesig groß. Vielleicht sind sie nicht der letzte Schrei in der Technik und in allen diesen Dingen. Aber in der Gemeinde ist einfach eine stabile und wirklich hingegebene Überzeugung, wir folgen Jesus nach, wir folgen das Wort Gottes nach. Und das bleibt bestehen. Das bringt uns zurück. Die Urgemeinde, die Schlüssel zur geistlichen Wirkung der Gemeinde ist das geistliche Herz und der treue Lebenswandel jedes Gemeindeglied. So fing es an. Leider sehen wir, dass es ziemlich bald so war, dass die Anfechtungen gekommen sind. Wie geht dann eine Gemeinde mit Anfechtungen, mit Schwierigkeiten um? Wenn du Kapitel 5 liest, kurz davor, am Ende von Kapitel 4, Barnabas verkauft alles, was er hat, oder verkauft ein Feld und gibt alles von diesem Feld zur Gemeinde als Opfergabe. Und dann kommen diese zwei Ananias und seine Frau Sapphira. Vers 2 in Apostelgeschichte 5, und schaffte etwas von dem Erlös. Entschuldigung. Ein Mann aber mit namens Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira, schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau, und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Und Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Der Ananias verkauft den Grundstück, bringt Geld zur Gemeinde und sagt: Da, ich habe das Grundstück für so viel Geld verkauft. Ich gebe alles zur Gemeinde. Wieso macht er das? Petrus sagt auch eben, du hättest uns einfach einen Teil davon geben können, du musstest nicht alles geben. Warum willst du jetzt uns irgendwie täuschen? So tun, als ob du uns alles gibst, obwohl du nicht alles tust. Merken wir, dass das auch so eine pharisäische Sache ist? Ich will gut vor den anderen stehen. Es dreht sich nicht um Demut, sondern um mein Auftreten, wie ich ausschaue vor anderen Menschen. Wir hatten damals auch große Probleme, aber die Probleme fingen gleich an. Und wir wollen jetzt diese Probleme ein bisschen durchgehen und sehen. Interessanterweise bleiben die Probleme gleich. So, wenn du heute ein Problem hast, dass die Gemeinde Schwierigkeiten hat, du hast ein Problem mit diesem Kampf. Also ich finde es eine interessante Formulierungsweise. Ich habe damit mit manchen gesprochen, die sagen, ich habe kein Problem mit Gott, aber ich habe ein Problem mit dem Bodenpersonal. Okay, ich verstehe das total. Aber worauf sollten wir uns richten? Auf Gott oder auf die Menschen? Schauen wir auf den Herrn Jesus und folgen wir gemeinsam nach und tun wir alles, was wir können, um gemeinsam ihm treu zu folgen. Das erste Problem, das wir heute betrachten wollen, dann ist eben das Problem, das auch damals war, dass sie Probleme hatten mit ihrer Lehre. Apostelgeschichte 15 ist, wo ein Konzil stattfand in Jerusalem. Und wenn wir sagen Konzil, die Geschwister kamen zusammen, die Aposteln, die Ältesten, die Geschwister, sie mussten eine Frage angehen, und zwar: Was tun wir mit den Heiden? Wir werden jetzt nicht Kapitel 15 durchlesen, aber da war eine Frage, weil die Judaisten haben gesagt, um errettet zu sein, musst du dich beschneiden lassen, lieber Mann, und musst das Gesetz einhalten. Das war aber nicht von den Aposteln. Das war nicht von Herrn Jesus. Sie mussten das dann angehen. Wenn du die Briefe betrachtest, immer wieder gibt es genau diese Sache, dass der Apostel Paulus, Johannes, Petrus, die warnen vor ihr Lehrer in der Gemeinde. Ich habe Uhren gerne. Ich finde, sie sind spannende Mechanismen, vor allem die Uhren, die jetzt mechanisch sind, so viele ganz kleine Teile und die Uhrwerke, die drin sind. Weißt du, was aber sehr schlecht ist für eine automatische Uhr? Salzwasser. Wenn du mit einem Uhr in Salzwasser, ein Handgelenkuhr, ins Salzwasser hineintauchst und das drängt in die Uhr hinein, dann entsteht Korrosion von innen nach außen. Das fängt an dann, wenn es lange drin ist, zu rosten. Und können diese ganz feine, genaue Uhrwerke dann funktionieren, wenn da Korrosion drin ist? Nein, da muss man halt dieses Uhr zerlegen. Du musst jedes kleine Teil dann entfernen voneinander, alles gründlich reinigen, manche Teile ersetzen und dann wieder zusammenbauen. Und schauen, ob es eigentlich noch funktionieren wird. Das Problem ist, dass wenn es nach innen kommt, dieses Salzwasser, macht es alles kaputt. Manche Uhren aber sind so teuer und so gut, dass sie so abgedichtet sind, du kannst mit diesen automatischen Uhr auf dein Handgelenk sogar tauchen gehen im Salzwasser. Warum? Weil es dicht ist. Es lässt nicht zu, dass diese Korrosion hineindrängen kann. Liebe Geschwister, das größte Problem für eine Gemeinde ist eigentlich nicht das, was außerhalb der Gemeinde passiert. Wenn es Verfolgung gibt, eigentlich bringt das uns näher zueinander. Es hilft uns, stärker zu sein, auf Jesus zu schauen, zu überlegen, warum mache ich eigentlich, was ich tue? Nur weil es nette Leute sind oder weil ich wirklich überzeugt bin. Ich lass sogar, dass es mir was kostet. Ich bin bereit, dafür zu leiden. Aber wenn von innen Korrosion entsteht, wie in den 20er Jahren und am Ende des 19. Jahrhunderts in der liberalen Bewegung, wo angefangen wurde, die Bibel anzugreifen und sagen, das ist nicht Gottes Wort, das ist nur ein menschliches Buch. Und die ganze Wunder ist nicht möglich. Wissenschaft hat das alles eigentlich widerlegt. Wir sind Wissenschaftler heute. Wir sind nicht so wie die alten Leute. Wo von innen Menschen, die behaupteten, dass sie gläubig sind, die Lehrer angegriffen haben, sagen, ja, wir sind eh Christen, aber wir sind halt jetzt reifere Christen als die, ja, diese, ja, damalige Leute, die waren so ungebildet und haben nicht die Wissenschaft verstanden. Und wir heute verstehen das Ganze jetzt so gut. Evolution und so weiter hat alles widerlegt. Und jetzt müssen wir uns mit den Fakten einfach vergnügen und sagen, das ist, wie es wirklich ist. Das sind keine Fakten. Bleiben wir beim Wort, auch wenn die Wissenschaft sagt, das ist nicht die Wahrheit. Die Wissenschaft ist schon so oft bewiesen, dass es falsch lag. Selbst heute gibt es viele Menschen, die nicht gläubig sind, die wegen der Komplexität des Universums und der Zelle und DNA und alles, was in der Schöpfung ist, sie schauen diese wunderbare Schöpfung an und sagen, das kann nicht, es ist nicht mathematisch möglich, dass diese Dinge durch irgendwelche Zufallsprozesse entstanden sind. Es ist nicht rechnerisch möglich. So viel Zeit haben wir nicht. Weil interessanterweise, es kann auch nicht unbegrenzt lang die Zeit sein, weil dann hast du andere Probleme. Okay? Der Punkt ist, die Bibel hat recht, auch wenn du nicht alles erklären kannst. Warum? Weil es Gottes Wort ist. Er sagt uns die Wahrheit. Damals in den 20er Jahren auch drang solche Irrländer in der Gemeinde, da mussten auch die Geschwister gerade für die Wahrheit stehen und sagen, nein, da machen wir nicht mit. Gott ist Schöpfer. Manche Gemeinden sind dann untergegangen. Und heute hast du auch viele, die zum Bodenpersonal gehören, die nicht mal annähernd das Wort Gottes glauben. Und sie haben die Lehre der Apostel aufgegeben. Sie sind eigentlich gar nicht Jünger Jesu. Sie folgen irgendwelche irdische, menschliche Traditionen und nicht Jesus selbst. Das Evangelium wurde von innen angegriffen. Die haben gesagt, du musst dich beschneiden lassen, du musst all diese Dinge tun. Nein, du musst einfach an Jesus glauben. Gesunde Lehre über Jesus wurde von innen angegriffen. Das siehst du auch eben in 1. Johannes. 1. Johannes, wenn damals war auch ein, eben, wir können das eigentlich in 1. Johannes 4 miteinander kurz anschauen. Da steht, daran erkennt ihr den Geist Gottes, jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist in der Welt. Damals wurde auch die Person Jesu angegriffen. Ist nicht im Fleisch gekommen. Heute ist nicht Gott. Und so weiter. Diese Angriffe sind nichts Neues. Der Feind versucht von innen nach außen eben diese Dinge zu zerstören. Was sagt das Wort dazu? Wie sollten wir mit ihrer Lehre umgehen? Römer 16, bitte aufschlagen. Die Bibel sagt nicht, der Herr sagt uns nicht, einfach schau weg. Dulde das einfach. Wenn jemanden tatsächlich die Lehre des Herrn ablehnt und will in einer Gemeinde weiterhin aktiv sein, so wie die, er ist nicht im Fleisch gekommen, er ist nicht Gott, was weiß ich. Wer die Lehre des Wortes ablehnt, Vers 17 und 18 in Römer, Vers 16 sagt uns, Kapitel 16 sagt uns Folgendes. Ich ermahne euch, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt. Okay, so, die verursachen Trennungen, Sie verursachen eben auch Ärgernisse, Kämpfe, Streitereien. Was für, weil hier ist, oh, nicht über Lehrer reden, weil das trennt nur. Warte mal, was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, welche diese Dinge bewirken im Widerspruch zu der Lehre. Sie verursachen Trennungen und Streitereien in Widerspruch zur Lehre. Das heißt, sie lehnen die Lehre ab und streiten über ihre Lehre und versuchen, ihre Lehre in der Gemeinde hineinzubringen. Was ist die biblische Reaktion darauf? Wenn Menschen versuchen, ihre Lehre in der Gemeinde hineinzubringen, Spannungen und Kämpfe in der Gemeinde hineinzubringen. Hier ist einfach eine Stelle, die das direkt anspricht. Es steht da, ihr habt gelernt, was die Wahrheit ist. Was sollen wir tun? Meidet sie. Habt keine Gemeinschaft. Sagt nein, wir meiden ihre Lehre. Warum? Wir meiden das, weil die Wahrheit unser höchstes Gut ist. Die Wahrheit ist unser wertvollstes Gut als Gemeinde. Wenn wir die Lehre der Apostel ablehnen, wenn wir das nicht treu behalten, dann haben wir unsere Existenz eigentlich unwichtig gemacht. Wir haben unsere Berechtigung zerstört. Wir sind kein Club. Was ist die Gemeinde letzte Woche? Es ist die Grundpfeiler der Wahrheit. Wir sollten das wirklich klar und deutlich sagen. Und 2. Johannes 7 und bis 11 sagt was sehr Ähnliches. Das könnt ihr zu Hause gerne anschauen. Aber Johannes sagt, keine Gemeinschaft damit haben. Macht das nicht. So, erstens, ihr Lehre. Dann kam es auch eben Spannungen in der Gemeinschaft. Wir kennen das aus der Apostelgeschichte 6. Die Witwen wurden vernachlässigt. Und die Frauen haben dann eben in Philippa miteinander gestritten. Und Paulus spricht die Frauen an, diese zwei, und sagt, bitte, habt Einheit. Streitet nicht miteinander. Wir wollen Jesus nachgehen und ihn folgen. Spannungen in der Gemeinschaft. Liebe Geschwister, das ist nichts Neues. Was tun wir, wenn das vorkommt? Wir gehen nicht nach Hause und weinen und sagen, oh, wie kann das sein? Wir sagen, das gehört zu einer Gemeinde, wo Menschen zusammenkommen und wo wir lernen, einander zu lieben und wie wir lernen, einander wirklich zu bevorzugen. Wir suchen das Beste füreinander. Wir gehen vorwärts mit dem Herrn. Wir sagen nicht, oh, wie kann das vorkommen in einer Gemeinde? Das kommt vor, weil wir Menschen sind. Das hat es auch damals gegeben. Nur, wie gehen wir damit um? Lösen wir das, wie Paulus sagt, löst das Problem. Schau auf Christus oder gehen wir in eine andere Richtung. Heuchelei haben wir schon angesprochen. Eben vorgetäuschte Opferbereitschaft. Offene Unzucht wurde toleriert in der Gemeinde. 1. Korinther 5 in der Korinther-Gemeinde. Und Menschenfurcht. Galater 2, der Petrus ist in einer Gemeinde. Dann kommen die Judaisten und Petrus zieht sich zurück von den Heiden und isst nicht mit denen. Und Paulus muss ihm öffentlich zurechtweisen. Das ist Petrus. Auch das gab es in der Urgemeinde. Du sagst, ach, das ist alles dann so fehlerhaft, das ist nicht perfekt. Warte mal, Gott ruft uns dazu auf, gemeinsam in der Gnade zu wachsen. Wir Menschen sind fehlerhaft, Jesus ist genug. Was hat der Herr auch gegeben jedes Mal? Er gab immer die Korrektur. Die Frage ist, waren die Menschen bereit, das anzunehmen? Waren die Menschen bereit, in Demut den Herrn zu folgen? Es gab dann sogar zwischenmenschliche Spannungen in der Leitung. Was ist passiert? Ihr kennt das, oder? Apostelgeschichte 15, 36 bis 41. Paulus und Barnabas trennen sich. Paulus sagt, Johannes Markus ist nicht hilfreich. Barnabas sagt, sehr wohl, nehmen wir ihn mit. Lies darüber nach in der Schrift. Es gab sogar unter den leitenden Menschen, unter Paulus und Barnabas Spannungen. Später aber hat sich das dann auch wieder, ist das in Ordnung gebracht worden. Und später sagt dann Paulus, der Johannes Markus ist dienlich, er ist wirklich hilfreich für den Dienst. Warum erwähnen wir das? Diese Dinge, auch Spannungen über Gewissensfragen, alle diese Dinge waren schon am Anfang der Gemeinde vorhanden. Warum? Weil es Menschen gab, weil es da einen Kampf gibt gegen unser Fleisch. Wir dürfen nicht unsere Gemeinde anschauen und sagen, wenn die nicht perfekt ist, wie ich mir das vorstelle, dann bleibe ich nicht dabei. Dann sollen wir alle zu Hause bleiben. Oder dieser Spruch, das man manchmal hört, der sagt, ich gehe nicht in der Gemeinde, es sind nur voll von Heuchlern. Das mag sein, das ist manche Heuchelei in einer Gemeinde, das gab es auch damals und das wollen wir nicht gut reden und sagen, passt schon, es darf so sein. Wir können alle dankbar sein, dass der Herr in unserer Zeit jetzt nicht mit einer Todesstrafe die Heuchelei da bestraft. Da in der Gründungszeit waren einige Dinge einiges heftiger als heute. Aber überlegt euch, prüft dein eigenes Herz. Gibt es da Heuchelei vorhanden? Das ist, warum wir mal das Herrn jede Woche auch tun. Prüfe dich selbst. Lass nicht zu, dass in deinem Leben das Heuchelei einfach toleriert wird. Und dann in der Gemeinde, rede mit anderen Brüdern. Wenn du etwas merkst, sprich das an aus Liebe, nicht aus Selbstgerechtigkeit. Und da siehst du, warum diese Gemeinschaft so wichtig ist. Wenn du nie Gemeinschaft hast, nie zusammenkommst, dann lässt du dich auch nicht eben von irgendwelchen anderen Geschwistern überprüfen. Dein Lebenswandel. Und das ist dann schlecht. Nicht nur für dich, sondern auch für die Gemeinde. Damals gab es sogar Angriffe gegen geistliche Autorität. Und wenn man daran denkt, selbst Paulus wurde angegriffen und sagt, er ist ein schlechter Apostel. Der ist nicht so gut. Alle diese Dinge. Und wenn du 3. Johannes liest, das war jetzt nicht Paulus, der angegriffen wurde. Da war ein Mann in der Gemeinde, der wollte sich selbst so aufstellen, als ich bin der Beste und ich bin der Dominierendste und ich werde alles in der Gemeinde eben bestimmen. Und übrigens, solche Gemeindeleiter hat es auch in der Geschichte der Gemeinde immer wieder gegeben. Es gab auch solche Situationen in Wien in der Vergangenheit. Liebe Geschwister, man muss echt aufpassen, dass wir als Gemeinde geistlich bleiben. Es ist nicht die Rolle des Ältesten, in jeden persönlichen Angelegenheit der Gemeindeglieder sich einzumischen. Ihr könnt mir fragen, so viel ihr wollt, ich werde euch nicht sagen, wen ihr heiraten darf oder sollt. Es sei denn, ihr wollt sagen, er ist nicht gläubig, darf ich ihn heiraten. Aber das ist gar nicht mal meine Meinung. Das ist eine biblische Aussage. Wenn man heiratet, nur im Herrn. Was werde ich, so der Herr mir Kraft gibt, tun? Ich werde euch biblische Prinzipien sagen und sagen, jetzt geht ihr hin und betet drüber und sucht den Willen des Herrn für euer Leben. Und der Geist Gottes wohnt in deinem Herzen. Okay? Es ist nicht die Rolle des Gemeindeleiters oder Gemeindeältesten, jede Kleinigkeit des Lebens der Geschwister zu bestimmen. Nach Hause zu gehen und sagen, Mann, du hast hier jetzt nicht gut ordentlich zusammengeräumt, mach das besser. Also bitteschön, also das gibt's nicht. Das ist nicht biblisch. Okay? Solche Dinge kommen aber vor. Und da muss man echt aufpassen, liebe Geschwister. So, es geht in beide Richtungen. Das wirklich geistliche Leitung kann angegriffen werden, aber dann kann eine ungeistige Leitung entstehen, die glaubt, ich darf dir sagen, was du zu Frühstück essen sollst. Und das ist eigentlich eher Sektenbildung, statt Jesus nachfolgen. Liebe Geschwister, die Gemeinde wird und wurde angegriffen. Warum? Weil wir Menschen Sünder sind und bleiben so. Und weil eben Satan aktiv ist. Das ist Epheser 6. Das haben wir bei unserem Bibelseminar ganz versucht, gründlich anzuschauen. Wir stehen in einem geistlichen Krieg. Der Feind greift dich und mich an. So, unser Vorrecht, unsere Idee, und ich habe jetzt leider die Zeit nicht mehr dafür, aber schau die Gemeinden an. Wenn du in Offenbarung liest, die Sendschreiben der Gemeinde, du wirst merken, Jesus nennt alle diese Gemeinden seine Gemeinde. Aber es sind große Unterschiede zwischen die verschiedenen Gemeinden da. Unser Ziel ist, uns nicht mit anderen Gemeinden zu vergleichen. Unser Ziel ist, uns mit dem Wort Gottes zu vergleichen. Okay? Nur weil andere Gemeinden Dinge tun, heißt es nicht, dass wir das tun. Wenn es nicht förderlich ist, wenn es nicht geistlich ist, wenn es nichts bringt. Nur weil andere Gemeinden gewisse Dinge nicht tun, heißt es nicht, dass wir das nicht tun. Wenn du diese Gemeinden betrachtest, ich gehe das ganz schnell durch. Satan ist aktiv und kämpft Gemeinden an. Ephesus, aktiv und korrekt, aber lieblos. Okay? Smyrna, arm, verfolgt, aber reich vor Gott. Pergamus, Glauben nicht verleugnet, aber dulden die Irrlehre von Biliam und die Nikolaiten. Thyatira, Liebe, Dienst, Glauben, Ausharren, Werke bekannt, aber sie dulden die verführerische Prophetin Isabel. Sardes, lebt, aber ist tot. Ein wenige Namen, die treu sind. Das ist eine tote Gemeinde mit ein paar Gläubigen dabei. Philadelphia, geöffnete Tür, kleine Kraft, Wort bewahrt, Namen nicht verleugnet, geliebt vom Herrn, standhaftes Ausharren. Botschaft an Philadelphia, halte fest. Laodicea, weder kalt noch weiß, lauwarm. Jesus sagt, ich würde euch gerne aus meinem Mund ausspeien. Einfach bläh. Überführung und Züchtigung steht dran. Und Jesus ruft sie dazu auf, tut Buße. Liebe Geschwister, alle sieben Gemeinden, aber sagt der Herr Jesus, das ist meine Gemeinde. Wir können uns nicht mit anderen Gemeinden vergleichen. Wir müssen und dürfen uns mit dem Wort Gottes vergleichen. Und sagen, Herr, hilf mir, dass ich und wir gemeinsam unser Teil tun. Seit Anfang an herrscht ein geistlicher Krieg um die Arbeit des Herrn in der Gemeinde. Es ist einfach so. Und du und ich als Gläubigen gehören zu diesem Auseinandersetzung. Du kannst dich davon nicht entfernen. Wenn du dich entfernst, hast du schon eine Entscheidung getroffen, für welche Seite du arbeitest. Wenn du gläubig bist, dann bist du bereit und sagst, ich lasse zu, dass der Feind macht, was er will in der Gemeinde. Das ist aber nicht, was der Herr möchte. Satan will die Gemeinde vom Wort Gottes entgleisen und die geistige Kraft der Gemeinde vernichten. Er hat das immer wieder durch die Geschichte der Gemeinde gemacht. Und meistens, weil er die Gemeinde eigentlich ablenkt von Christus weg auf irgendwelche andere Strömungen. Wisst ihr, wie viele Gemeinden kaputt gegangen sind? Wegen Farben von Vorhänge oder wegen irgendwelche Methoden oder irgendwelche Anwendungen. Wie sollen wir uns bekleiden oder wie sollen wir Dinge tun zu Hause? Alle diese Dinge, die persönliche Fragen sind grundsätzlich, Gewissensfragen in vielen Hinsichten. Und weg von Christus. Wir wollen dort nicht hin. Wir wollen mit Gottes Gnade geistlich bleiben, geistlich sein. Noch einmal unser Schlüssel, unser Fazit. Die Schlüssel zur geistlichen Wirkung der Gemeinde ist das geistliche Herz und der treue Lebenswandel jedes Gemeindeglieds. Liebe Geschwister, wenn alle in der Gemeinde sich so benehmen würden, so leben würden, wie du lebst, wie du mit der Gemeinde umgehst, wie du das tust, wie stark wäre die Gemeinde? Und wenn du sagst, ja, aber es ist nicht möglich, das meine ich nicht, dass du jetzt perfekt sein sollst. Ich bin auch nicht perfekt. Welche Richtung gehst du? Was sind die nächsten Schritte? Gehst du die nächsten Schritte? Das ist, was der Herr eigentlich möchte. Bedeutung für uns heute, es ist dringend notwendig, dass wir im Geist Gottes wandeln und das Wort Gottes folgen, auch wenn unsere Gefühle dagegen sind. Folge nicht Gefühle, die schwanken. Die sind überall. Auf einmal sind sie gut, am nächsten Tag sind... An einem Tag schaust du mich an und sagst, der Stern ist recht nett. Am nächsten Tag schaust du an, was für ein Idiot. Weißt du, schau mich nicht an, schau Jesus an. Okay? Und gemeinsam, wenn ich irgendwas falsch mache oder wenn ich irgendwas tue oder wenn irgendjemand, dann was tust du? In Liebe sprichst du das an, du hast das überlegt. Ich schätze das extrem. Ich kriege das immer wieder in einer positiven Art und Weise und ich bin so dankbar dafür. Soll so sein. Der Krieg ist schon gewonnen, aber wir könnten durch Feigheit und Untreue unsere Schlacht verlieren und große Schaden anrichten. Die Gemeinde Jesu wird nicht zerstört, aber die Ortsgemeinde, die einzelnen Ortsgemeinden können schon zerstört werden und sagen, nein, ist nicht möglich. Wir können nachher reden. Ich gebe dir mehrere Exemplare, mehrere Beispiele, wie das wirklich so ist. Es hängt davon ab, dass eine Gemeinde geistlich bleibt. Liebe Geschwister, wir wollen nächste Woche das Thema Diakone angehen und danach dann auch Älteste. Und das werde ich deswegen so Reihenfolge ändern, weil Diakone für uns gerade ein aktuelles Thema ist. Aber versteht ihr, wir brauchen in der Gemeinde, unsere Ausrichtung ist Jesus, weil wir in einem geistlichen Kampf sind. Diener in der Gemeinde und Älteste in der Gemeinde brauchen wir, die geistlich sind. Warum? Weil wir in einem geistlichen Kampf stehen. Dieser Kampf fing an kurz nach Pfingsten. Und dieser Kampf wird weitergehen, bis der Herr Jesus zurückkommt. Und du und ich dürfen Teil daran nehmen und einen Unterschied machen für den Herrn Jesus Christus. Bodenpersonal kann gut oder schlecht sein. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Schau auf das Wort, auf die Wahrheit und folge ihm von deinem Herzen ganz und gar nach, weil es dreht sich um ihn.